Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute möchten wir Lebenswege skizzieren, wie Auslandsaufenthalte in so einen Lebensweg eingebettet sind, wie man sie integriert, was man ja daraus gelernt hat. Eingeladen dazu habe ich mir Enna. Enna arbeitet bei unserem Partner Wears. Bevor ich zu viel über Enna sage, liebe Enna, stell dich doch mal selber kurz vor. Warum bist du bei Wears? Warum liebst du deine Arbeit über alles? Für dich ist ja schon fast mehr Berufung, so wie ich dich kennengelernt habe. Ja, sag mal kurz was zu deiner Person und dann werden wir mal deinen Lebensweg etwas detaillierter uns anschauen.
Ja, moin Horst. Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung hier in dem Podcast. Wo fange ich an? Also das Recht, es ist tatsächlich Berufung, weil schon seit ich denken kann, habe ich meine Eltern immer damit entertained, dass ich gesagt habe, ich will reisen, ich will raus, ich will die Welt sehen. Und so hat es sich dann halt auch ergeben, dass ich im Tourismus gelandet bin, entsprechend studiert habe und dann halt auch bei Wears gelandet bin, weil die auch Auslandsaufenthalte anbieten mit Work and Travel und Freiwilligenarbeit, was ich ja selber auch gemacht habe und mich darüber dann da halt direkt mit connecten konnte. Und jetzt bei Wears bin ich quasi im Sales- und Veranstaltungsbereich tätig. Das heißt, ich sorge dafür, dass uns unsere Interessenten und auch eure Interessenten, wenn wir in eurer Ecke unterwegs sind, auf Messen kennenlernen, auf Infotagen, aber auch alles, was vor der Buchung passiert. Sprich, wenn es erstmal darum geht, was ist denn überhaupt das Richtige für mich, ins Ausland gehen, welches Projekt, welches Produkt, Work and Travel, Freiwilligenarbeit, doch was anderes. Da bin ich dann mit meinem Team da und wir unterstützen dann alle zukünftigen Weltenbummler.
Fangen wir mal an mit deinem Lebenslauf. Du bist ja noch jung an Jahren. Nach deinem Alter werde ich dich jetzt nicht fragen. Nach dem Abi hast du ein Work and Travel Neuseeland gemacht. Warum? Du hattest ja jetzt schon am Anfang gesagt, Ausland war immer bei dir auf dem Schirm. Warum hast du Neuseeland gewählt? Warum hast du mit Work and Travel angefangen und mit Freiwilligenarbeit? Vielleicht kurz mal dazu was.
Tatsächlich ist das bei mir über Umwege passiert. Also ich bin nicht direkt nach dem Abi ins Ausland gegangen. Ich wollte. Meine Eltern hatten da tatsächlich so ein bisschen Bedenken, weil beide einfach nie viel gereist sind, da nie Berührungspunkte mit hatten und dementsprechend sich auch sehr schwer damit getan haben, zu verstehen, warum die Tochter das jetzt plötzlich möchte. Und dementsprechend bin ich dann auch ganz klassisch erstmal in eine Ausbildung gestartet. Im Bereich Tourismus auch, war da dann erstmal kurz 5 Wochen in England im Ausland und bin dann halt ins Studium gegangen, weil ich dann gedacht habe, meine Eltern sind glücklich, wenn ich studiere und ich bin glücklich, weil ich immer im Studium ins Ausland muss. Also Jackpot. Und da ist es dann tatsächlich passiert, dass ich dann auch meinen Work-and-Travel-Aufenthalt in Neuseeland gemacht habe und dann aber auch in Mexiko in dem sozialen Bereich unterwegs gewesen bin.
Wann war das? Also wann bist du nach Neuseeland geflogen? War das während Studium oder nach deinem Studium?
Es war während des Studiums.
Du hast Bachelor gemacht? Und hier Tourismusbranche, sagtest du.
Genau, ich habe in Bremen den internationalen Studiengang Tourismusmanagement studiert.
Nach welchem Studiengang hast du das Work and Travel gemacht?
Relativ zum Schluss, also im 5., 6. Semester, war standardmäßig vom Curriculum vorgegeben, dass wir ins Ausland gehen. Einmal ganz gezielt, weil wir ein Praktikum machen sollten und einmal ganz gezielt, weil wir im Ausland studieren sollten. Weil sie gesagt haben, hey, es ist ein internationaler Studiengang, also geht auch raus, Leute. Und da habe ich natürlich dann gesagt, juhu, bin ich dabei. Und dann hatte ich halt das ganz große Glück, dass ich dann quasi wirklich das Reisen, das Praktikum mit dem Work and Travel verbinden konnte. Genau, und Studium war dann in Mexiko. Und von der Uni aus haben sie uns Möglichkeiten gegeben, dass wir in sozialen Einrichtungen aushelfen konnten, wo wir dann auch auf quasi genau das Gleiche gemacht haben wie die anderen Volontäre, die über Organisationen gekommen sind.
Hast du das Neuseeland, dieses Work and Travel mit Mexiko verbunden oder bist du nach Neuseeland nochmal nach Bremen zurück, nach Deutschland?
Ich bin nochmal nach Hause kurz, weil es sich ganz gut ausgegangen ist, dass ich halt Weihnachten, Silvester zu Hause verbringen konnte. Und ich glaube, ich war 3 oder 4 Wochen zu Hause und dann bin ich quasi weiter.
Wie lange warst du dann in Neuseeland?
7 Monate.
Was bleibt dir in Erinnerung? Weil die Frage kommt öfters, weil unsere Rückkehrer, das kennst du ja auch, die sind immer ganz begeistert von der Mentalität der Menschen im Ausland. Egal wo die sind, Südamerika, Südafrika, habe ich mitbekommen, verlieben sich unsterblich in die Mentalität der Menschen. Aber alle sagen, die sind so entspannt. Ich habe gestern einen Podcast mit der Leonie gemacht, die war in Irland. Und ich sagte, die sind so entspannt, so relaxed und die sind so freundlich. Wir hatten Sprachschüler in Südengland, da meinte Maxim, 15 Jahre, ich komme an die Sprachschule und die sehen alle so glücklich aus. Da haben die Eltern gefragt, woran hast du das festgemacht? Kannst du jetzt mal sagen, was ist dir in Erinnerung, was unterscheidet vielleicht die Neuseeländer von den Deutschen?
Also ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich saß hier und musste einfach nur nicken. Was mir von den Kiwis nachhaltig in Erinnerung geblieben ist auch diese unfassbare Freundlichkeit. Ich habe keine Ahnung, wo genau das herkommt, aber sie ist da. Man muss sich halt einfach vorstellen, ich bin zur Arbeit mit einem öffentlichen Bus gefahren, also einfach öffentlicher Nahverkehr. Und wenn man in einen Bus einsteigt, grüßt man den Busfahrer. Und wenn man aus dem Bus aussteigt, ruft man ein Danke quer durch den Bus. Das ist ganz egal, ob ich ganz hinten die letzte Tür bin. Ich rufe das Danke durch den Bus. Alles andere gilt als unhöflich. Und das sind halt einfach, ich glaube, diese kleinen Details im Alltag. Ich glaube, wir vergessen halt häufig, oh Gott, ich muss jetzt die gute Note schreiben, ich muss die gute Prüfung machen, damit ich einen guten Studienplatz bekomme, damit ich dann einen guten Job bekomme. Und die Kiwis habe ich als entspannter kennengelernt. Mich hat tatsächlich einer gefragt, ja, aber was passiert denn, wenn die Note halt mal nicht gut ist? Und das war dann so ein Schlüsselmoment, weil ich so dachte, ja, was passiert denn eigentlich? Die Hälfte davon passiert in meinem Kopf und sie haben da so eine bestimmte Entspanntheit einfach. Vielleicht ist es auch einfach die Nähe zur Natur, dass sie barfuß durch den Supermarkt laufen, weil der sowieso alles der Strand ist. Aber ja, ich glaube, es ist ein gewisses Gras an Entspanntheit und einfach auch das Vertrauen, naja, das wird schon irgendwie alles.
Mein jüngster Sohn kam aus den USA zurück, Highschool-Jahr, hat dann viele schlaue Sätze gesagt. Bevor du einen Menschen beurteilst, rede 15 Minuten mit ihm. Dann hat er mich natürlich auch erlebt in meiner Verspanntheit. Dann hat er gesagt, Papa, was passiert, wenn dich morgen der LKW überrollt? Dann habe ich gesagt, da wirst du sehr traurig sein. Nee, der Mensch lebt doch heute mal. Weil er hat es ganz einfach aus den USA rübergebracht, dass man auch mal in der Gegenwart lebt. Wir haben ständig Ziele, Aufgaben. Den Eltern, Schülern wird suggeriert, wenn dein Kind gut in der Schule ist, dann stehen alle Karrieretüren offen. So ist es nicht mehr. Die Unternehmer sagen zu mir, wir brauchen belastbar, weil wir stehen ja vor Veränderungen, die werden wahnsinnig sein. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wir werden Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt haben ohne Ende. Und da ist natürlich eine gewisse Gelassenheit. Dann kommt einem zugute und liebe Zuhörer, gerade wenn sie Eltern sind, lernen sie von ihren Kindern, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen. Ich habe es gelernt und habe seitdem eine bessere Lebensqualität.
Ja, also ich finde auch, seit ich aus dem Ausland erstmalig wiedergekommen bin, habe ich halt viel mehr verinnerlicht, dass es halt vor allen Dingen die kleinen Dinge im Leben sind. Ich weiß es nicht, der schöne Sonnenaufgang, der Kaffee am Morgen, irgendwie das gute Gespräch an der Kasse mit der Kassiererin, die menschliche Interaktion. Und wenn man dann halt diese kleinen Dinge im Leben wertschätzen kann, dann sind das halt auch so die Punkte, die dann helfen, wenn es dann halt doch mal stressig wird im Job, weil was definitiv der Fall sein wird, dann da doch resilient zu bleiben, durchzukommen, belastbar zu sein, wie du es so schön gesagt hast.
Was bleibt dir oder ist dir in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das ist so ein Eckpfeiler in mein Leben, beziehungsweise davon habe ich sehr profitiert? Ja, überleg mal.
Also tatsächlich kann ich es schwer an einem bestimmten Punkt ausmachen. Ich weiß, dass es für mich persönlich ein ganz, ganz großer, wichtiger Herzensmoment gewesen ist. Ich habe schon seit ich denken kann immer gesagt, ich will nach Neuseeland. Ich habe keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Ich weiß nicht, warum Neuseeland so in meinem Kopf gewesen ist, aber es war da. Von daher war es immer riesengroßer Lebenstraum, in Neuseeland zu stehen. Und dann bin ich da auch viel rumgereist und wir haben den Tongariro Alpine Crossing gemacht. Das ist eine Tageswanderung, 24 Kilometer, kann man auch als ungeübte Person, ich spreche aus Erfahrung, sehr, sehr gut bewältigen. Und dann gibt es da halt einen Punkt, wo man dann quasi auf so einer Landzunge steht und einfach unfassbar weit in so eine große freie Fläche in den Himmel mit ganz eigentümlichen Gesteinsformationen schauen kann. Und da hat mich dann halt einfach schon fast erschlagen, weil ich dann plötzlich begriffen habe, dass ich gerade meinen Traum lebe, und wirklich da bin, wo ich immer sein wollte. Und ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was ich alles erreichen kann, wenn ich einfach daran glaube, dass es geht, oder wenn ich das Ziel vor Augen habe. Wenn ich es dann nicht immer gesagt hätte, ich will nach Neuseeland, hätte ich es nie gemacht. Und dann stand ich da und habe es wirklich gemacht. Und das war für mich so ein Befreiungsschlag, weil ich dachte, krass, wenn ich es geschafft habe, manifestieren in dem Sinne, ich kann ans andere Ende der Welt reisen, was kann ich denn dann nicht machen? Und das war, ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, der mir ganz, ganz viel Selbstbewusstsein gegeben hat für die Entscheidungen, die ich für mein Leben treffe, sei es jetzt beruflich, sei es jetzt privat, in allem.
Du hast gerade ein Wort gesagt, was vieles im Leben entscheiden kann. Das Wort heißt wirklich, weil ich immer zu den jungen Menschen sage, es ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas will oder wirklich will. Und das ist genau, was du gemacht hast. Du wolltest es wirklich.
Richtig,
Und
aus
wenn du
Träumen werden
wirklich,
Ziele und Ziele kann man
ja,
umsetzen.
und wenn du wirklich etwas willst, dann schaffst du das. Weil es bleibt auch niemand sitzen wegen der Finanzierung. Es ist alles machbar. Und das sind eben Sachen, was wir dann eben in unserer Beratung auch näher darauf eingehen. Ich sage, das Highschool-Jahr ist für 16-, 17-Jährige das ideale Jahr, weil sie sind noch nicht so alt, dass sie können jetzt mit Rucksack alleine durchs Land reisen. Sie brauchen den Anker Gastfamilie. Für mich ist Work and Travel das ideale, das perfekte Jahr für 18-, 19-Jährige nach dem Abitur. Abnabelung vom Elternhaus, weil wir haben ja jetzt 12 Klässler da, die funktionieren nur noch. Ich habe Mädchen am Tisch sitzen, die haben noch nie einmal in ihrem Leben Wäsche gewaschen, die haben keine Aufgaben im Haushalt, die haben keine Nebenjobs. Also es ist schon, ich gebe den jungen Menschen keine Schuld, das hat irgendwas auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Aber dieses Work and Travel, und das wollte ich dann nochmal kurz von dir bestätigt haben, ist ja so, du bekommst ein Work-and-Holiday-Visum und wenn du nicht kriminell wirst, ist es dem Land egal, was du in dem Land machst. Also du organisierst ja 24 Stunden am Tag dein Leben selbst. Ich sage immer, wenn du keinen Bock zum Arbeiten hast und sagst, ich will feiern, ich will Land und Leute kennenlernen und du dich von den Früchten, die am Wegesrand wachsen, ernährst und vom Wasser aus dem Fluss, ist das deine Sache. Wird dich keiner daran hindern. Und manche sagen dann auch Work and Travel, das ist uns nun schon wieder zu viele Freiheit. Dann kombinieren wir, kennst ja unsere Teilnehmer, mit 3, 4 Monate Freiwilligenarbeit. Da haben sie erstmal Strukturen. Aber was eben auch das Schöne an euren Programm ist, ich sage immer betreute Woche. Also wo die eben ankommen, Infotag haben, ganze Woche im Hostel sind, ihr seid als Ansprechpartner da, die können ihre Fragen stellen. Dann haben sie ihre Halligalli-Tage, wo sie richtig viel Spaß haben. Aber das Entscheidende ist eben für mich, dass sie sich komplett minimieren, zum Schluss dastehen, sagen, ich bin total glücklich, alles, was mich glücklich gemacht hat, hat mich kein Geld gekostet und ich habe mein Leben selbst organisiert. Und wie die Mathilda jetzt meinte, kam aus Australien, Neuseeland, Bali zurück und die sagte, ich habe mir jetzt die Kraft geholt, um mein Studium wirklich anzufangen, weil es eben doch ganz schön schwierig ist, aber die sagte, das habe ich mir beim Work and Travel geholt. Sag mal kurz was aus deinen Erfahrungen heraus, warum sollten Abiturienten diesen Schritt gehen? Also wie gesagt, wir können es mit Freiwilligenarbeit kombinieren. Da ist erstmal strukturiert und nach 3, 4 Monaten sind die dann fit für die Freiheit. Aber was macht das Work and Travel so einzigartig für junge Menschen, die mal aus ihrem Elternhaus raus wollen und endlich erwachsen werden wollen?
Genau, also das ist mir auch ganz wichtig. Also ich kann uneingeschränkt jedem einfach nur einen Auslandsaufenthalt ans Herz legen, weil das nämlich einfach heißt, hey, ich gehe aus meiner gewohnten Routine, aus meinem gewohnten Alltag raus. Ich laufe nicht blind hinterher den Dingen, die ich immer so gemacht habe, weil ich sie immer so gemacht habe, sondern ich kann jetzt das erste Mal aktiv selber entscheiden, hey, was will ich denn jetzt mit meiner Zeit machen? Will ich mich abends ausgehen, mit den ganzen Leuten in den Club gehen, oder will ich vielleicht doch lieber das Buch lesen, oder will ich vielleicht doch früher schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag einen richtig geilen Ausflug habe, der aber um 4 Uhr morgens schon losgeht. Und dann sei es dahingestellt, du hast ganz recht, für manche ist Work and Travel der richtige Weg, für manche ist Freiwilligenarbeit der Weg, das kommt halt ganz, ganz stark auf die Persönlichkeit an. Work and Travel bietet halt eine unglaubliche Freiheit, weil man wirklich dann vor Ort, Neuseeland, Kanada, Australien, wie auch immer, alles machen kann, was man möchte. Ich mache einen Job oder ich fange jetzt erstmal an zu reisen oder ich arbeite lange, ich arbeite kurz oder ich reise viel, ich reise wenig, ich bin in Auckland, ich bin sonst wo unterwegs. Und diese Freiheit ist halt einfach das, weil es einem einfach erstmal zeigt, so hey, was kann ich denn alles eigentlich? Welche Entscheidung kann ich alles treffen? Oder ich lerne auch Sachen, wo ich mir denke, ach, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich das richtig cool finde. Und dann sind es halt aber auch natürlich eben diese Freiheit, ist für manche total toll und für manche ist die halt einfach überfordernd, wenn man halt die ganze Zeit wusste, okay, das ist mein Leben, das ist mein Alltag, so funktioniert das. Und dann stehst du da und denkst so, boom, und jetzt gestalte ich alles selber. Das ist nicht schlimm. Jeder hat da seinen eigenen Weg. Und dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, okay, Work and Travel ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meins, sondern für mich ist es eher die Freiwilligenarbeit, weil es für mich wichtig ist, dass ich halt doch etwas mehr Routine drin habe, dass ich vielleicht doch besser planen kann, wie mein Alltag ist. Aber Ausland auf jeden Fall, es macht ganz, ganz viel.
Ja, meine Worte. Genauso ist es. Enna, wir verlassen das wunderbare Neuseeland, gehen nach Mexiko. Erste Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, weil ich könnte es so nicht beantworten, weil, wie gesagt, gelernter DDR-Bürger, ich hatte meine Grenzen. Aber wer Grenzen kennt, liebt die Freiheit über alles. Das zeichnet uns aus. Könntest du sagen, es gibt Unterschiede zwischen neuseeländischer und mexikanischer Mentalität
Ja,
oder den
oh
Menschen.
ja,
Sehr schön,
oh
dann
ja.
erzähle mal.
Neuseeland würde ich immer eher beschreiben. Also viele haben ja dann doch schon mal Berührungspunkte mit England, Irland, der UK gehabt. Und man merkt schon ganz stark, dass Neuseeland auch im Commonwealth drin ist, dass da irgendwo die Queen auch immer noch mal eine Rolle spielt. Also es ist eher, als Europäer hat man da schon mehr Bezugspunkte in Neuseeland. Es ist vertraut in vielen Dingen. Und Mexiko ist halt ganz anders. Mexiko ist, wenn ich es beschreiben würde, wäre es einfach die Mentalität, die Menschen, sie sind bunt, sie sind laut, sie sind fröhlich, sie sind offen, sie sind wesentlich körperlicher, klingt so blöd, aber sie sind halt in ihrer Kultur natürlich viel, viel mehr in diesen Familienbanden, viel offener. Das heißt, man wird auch viel schneller in eine Umarmung gezogen oder viel schneller mal ein Küsschen links, Küsschen rechts. Und das ist da einfach normal, das gehört einfach dazu. Aber für uns Europäer, die dann da stehen, so persönlicher Abstand, so kann das im ersten Moment ein bisschen überfordernd sein. Auf der anderen Seite ist es aber, man sagt es immer so schön, ach, auch die Mexikaner, wenn sie keinen Cent mehr übrig haben am Ende des Monats, sie haben immer noch die paar Peso für irgendwie den Tequila, damit sie nochmal eine Feier schmeißen können, damit alle Freunde und Familie nochmal zusammenkommen können. Und das ist genau das, was ich erlebt habe. Also ich weiß, dass super viele jetzt denken, oh Gott, Mexiko, Mexiko ist doch gefährlich. Ja, Mexiko ist was anderes als jetzt hier Deutschland, aber es ist auch ganz, ganz arg unterschiedlich, wo ich mich in Mexiko bewege. Also Grenze Mexiko-USA würde ich mich jetzt auch nicht aufhalten wollen, aber da, wo ich gewesen bin, in Puebla oder da, wo unsere Projekte sind, Puerto Escondido, Oaxaca, da kann man sehr, sehr gut sich aufhalten und man lernt einfach eine unfassbare Freundlichkeit der Menschen kennen und eine unglaubliche Offenheit und ganz viel Neugier halt auch.
Mir fällt gerade ein, ich hatte mich mit Carolina unterhalten, die ist eine Fachberaterin beim Highschool-Jahr Südamerika und die beiden bei Mexiko. Weißt du, da kommt Besuch und dann wollen sie gehen und würden sich 25 Mal verabschieden, aber die gehen nicht.
Ja.
Ich finde das so herrlich. Wir hatten ja die Leni in Mexiko und die Eltern haben sie dann abgeholt und die Mama meinte, es war gut, dass wir sie abgeholt haben. Ich kann Leni verstehen, warum sie nicht zurück wollte. Natürlich kommt immer die Frage auch wegen Gewalt und Sicherheit. Und ich sage, eine hundertprozentige Sicherheit weltweit gibt es überhaupt nicht mehr. Und dann sagen wir auch immer wieder, wenn du das Gefühl hast, vielleicht eine Unsicherheit und so weiter, rede mit Einheimischen. Weil wir hatten die
Richtig.
ganzen Jahre, wir hatten noch nie Probleme, wir hatten ja auch nie mal in Handtaschenraub.
Also ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, egal wo ich bin, ob das in Deutschland ist, in England, in Neuseeland, in Mexiko, bitte, wenn wir unterwegs sind, lasst uns immer, immer, immer unseren gesunden Menschenverstand einsetzen. Mir kann das in London genauso passieren, dass mir mein Handy aus der Hand geklaut wird, wie das in einem anderen Land passieren kann. Und auch, und was lernt man auch während eines Auslandsaufenthalts, auf die eigene Intuition zu vertrauen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist gerade eine Situation, aus der ich raus möchte. Egal, ob ihr es begründen könnt oder nicht, hört auf eure Intuition und dann zieht euch raus. Sprecht mit jemandem, wie du schon gesagt hast, gerade die Locals vor Ort. Die allermeisten sind ja super freundlich, super offen und nehmen euch da mit offenen Armen auf. Und wenn ihr dann sagt, hey, pass auf, ich weiß nicht genau, wo ich bin oder ich will hier weg oder könnt ihr mir helfen, 99% der Leute tun das auch.
Du hast in Mexiko studiert, möchte ich jetzt auch nicht so ausbauen, weil wie gesagt, wir haben ja noch Lebensabschnitte vor uns. Wie lange hast du studiert? Was hat dir das Studium gegeben? Warum könnte man sich mal überlegen, vielleicht mal eine Zeit lang in Südamerika, speziell in Mexiko, zu studieren?
Also ich war 5 Monate in Mexiko und ich hatte mich primär für Lateinamerika generell entschieden, weil ich auch Spanisch spreche und die Sprachkenntnisse einfach anwenden wollte. Und was ich festgestellt habe, fand ich zum Beispiel auch super, super spannend. Allein gerade für mich im Tourismus ist ja auch so das Thema kulturelle Unterschiede, interkulturelles Zusammenarbeiten natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich habe zum Beispiel dann in Mexiko wirklich erleben können, dass da auch einfach die Denkweise ganz anders ist. Zum Beispiel das Erlernen von Sachen. Wenn zum Beispiel wir mussten die Geschichte oder die Entstehung des ersten Reiseveranstalters erlernen. Und hier in Deutschland würde man halt sagen, okay, hier ist die Geschichte, Zahlen, Daten, Fakten, lerne sie bitte auswendig. Nächste Woche frage ich sie ab. In Mexiko war das nicht der Fall. In Mexiko haben sie gesagt, ach schön, wunderbar, macht euch schlau, verinnerlicht das und danach machen wir ein Theaterstück daraus. Also viel, viel spielerischer von Anfang an, wie die Mexikaner an Sachen herangeführt werden. Und das ist halt auch genau das, was wir bei den Kids schon gesehen haben, in der sozialen Einrichtung, wo ich gewesen bin, dass ganz, ganz viel auf eine ganz spielerische Art und Weise an die Menschen herangebracht wird. Und das ist was, was wir jetzt so nicht zwingend überall kennen.
Ja, das ist genau das, was ich auch in unseren Beratungen sage. Und das ist für mich Bildung, indem man sich mit Leuten austauscht. Und das ist ja gerade bei jungen Menschen so wichtig. Die werden ja noch programmiert, wenn die im Ausland sind, dass sie sich mit jungen Menschen unterhalten, die sich ihr Wissen haben anders beigebracht und die kulturell anders aufgewachsen sind.
Spannende ist ja auch noch, du siehst, es kann auch auf anderen Wegen funktionieren. Du denkst vielleicht im ersten Moment, oh Gott, warum muss ich jetzt dieses Theaterstück machen? Aber es funktioniert. Es ist einfach eine andere Herangehensweise und das öffnet uns halt auch den Blick, dass wir mehr um die Ecke denken können oder auch offener für andere Lösungsmöglichkeiten sind, was ja auch super ist für uns später im Beruf.
Letzte Frage zu Mexiko, natürlich wie Neuseeland. Gibt es etwas, was dir wird ewig in Erinnerung sein, wo du das deinen Enkelkindern davon noch erzählst? Die Oma hatte doch in Mexiko eine Begegnung. Punkt, Punkt, Punkt. Gibt es da irgendetwas?
Mein Highlight war tatsächlich der Dia de los Muertos. Das ist ja der Tag der Toten. Also es ist so 31.10., 1.11. Das sind mehrere Tage, die gefeiert werden. Und für mich war es halt da auch nochmal ein totaler Game Changer. Weil klar, bei uns in Deutschland, wenn jemand Geliebtes stirbt, das ist traurig. Der Friedhof ist traurig. Die Erinnerung ist traurig, weil der Mensch nicht mehr da ist. Und verstehe ich auch. Und in Mexiko haben sie das aber umgewandelt, sondern sie haben dann Feiertag, wirklich ein Feiern draus gemacht und haben gesagt, hey, wir bauen ganz große Offrenden, also Altare. Wir stellen die Lieblingsspeisen von den Menschen dahin. Wir haben sogenanntes Papel Picado, wo du ganz viel Farbe reinkommt. Es wird das ganze Jahr über in Mexiko die Blume Cempasúchil gezogen. Das ist eine strahlend orange Blume, die für den Dia de los Muertos, da wird alles mit geschmückt. Der Altar, der Weg ins Haus, da wird alles geöffnet. Die geben so viel Geld für diese Offrenden auf, weil sie sagen, hey, an diesem Jahr, an diesem Tag im Jahr, kommen die Seelen der Toten quasi zurück. Und diese Blume Cempasúchil erinnert sie durch diese strahlende orange Farbe an das Sonnenlicht, was sie halt dann zurück nach Hause zur Familie führt. Und deswegen ist es ein Tag der Freude, weil das nämlich heißt, hey, dieser eine Tag im Jahr können wir wieder mit allen vereint sein und das Leben zusammen feiern. Und das finde ich so, so beeindruckend. Da kriege ich direkt wieder Gänsehaut, du. weil es einfach so ein anderer Blickwinkel ist, der bei uns ja überhaupt gar nicht aufkommt. Aber Es hat mich einfach unfassbar beeindruckt und auch sehr, sehr tief berührt, mit welcher Offenheit und Freude und mit welcher Gemeinschaft die dann auch auf den Friedhöfen sind. Die standen auf den Friedhöfen, haben mit dem Lieblingsdrink der Verstorbenen angestoßen und standen am Grab und haben gelacht. Wann lachen wir denn mal auf dem Friedhof? Nie, weil das traurig ist. Aber es war so viel schöner, weil es ist doch so viel schöner, das Leben zu feiern, auch wenn es vorbei ist. Aber die Erinnerung ist ja immer noch da. Und das hat mich extrem beeindruckt.
Sache, wenn ein Mensch überhaupt keinen Glauben hat, ist das für mich eigentlich auch kein Leben. Aber wenn du so den Glauben hast, wie du gerade das so schön erzählt hast, das ist doch wunderbar. Das ist da dann auch wieder fast körperlich, wenn der Glaube so stark ist, dass das wie eine körperliche Begegnung wieder. Und das ist doch
Richtig,
wunderbar.
richtig. Also ich meine, ich kann jeden verstehen. Ich habe auch enge Familienmitglieder, die bereits verstorben sind. Und von daher, ich verstehe, dass es traurig ist. Und ja, auch ich habe elend viel geweint. Aber gerade dann in der längeren Perspektive, wenn es nicht mehr diese frische Trauer ist, sondern man da wieder mit ein bisschen Abstand drauf schauen kann, finde ich das einfach so, so schön. Und das habe ich mir persönlich auch aus Mexiko mitgenommen.
Wo bist du nach Mexiko hingeflogen? Oder bist du dann nach Deutschland zurückgekehrt, weil du hast gesagt, ach, mir fehlt die Kälte, mir fehlt die deutsche Mentalität?
Nee, tatsächlich hatte ich nicht genug. Tatsächlich habe ich dann erstmal noch 3 Wochen Urlaub auf Kuba gemacht, weil ich dachte, ich bin sowieso da gerade in der Ecke. Aber dann bin ich tatsächlich erstmal zurück nach Deutschland. Dann bin ich dann auch in die Bewerbungen gegangen. Und ich glaube, jetzt versteht man auch, warum ich mich halt direkt bei Wayers identifizieren konnte, weil es war halt so, wie ihr macht Work and Travel und Freiwilligenarbeit. Das habe ich doch gerade auch gemacht. Jackpot. Hi, hier bin ich. Und Wayers hat Gott sei Dank gesagt auch, hey, cool, dass du da bist. Komm her. Ja.
So ähnlich habe ich das von Rina gehört, eurer
Ja.
Mitarbeiterin, wo man einen Podcast zum Work and Travel gemacht. Ganz kurz, das hatte ich jetzt noch auf meiner Liste, aber bitte sag mir ein paar Sätze zu Kuba.
Kuba fand ich wahnsinnig beeindruckend. War für mich auch tatsächlich so eine Zeitreise in die Zeit. Ich meine, ich habe die DDR zwar nie erlebt, aber wenn ich teilweise in den Casa Particulares, also ich war nie im Haus, ich war immer bei Familien untergebracht, dass es dort gang und gäbe, dass die Gästezimmer haben und teilweise hätte ich mir so zum Beispiel die Badezimmer in der DDR vorgestellt, leuchtend grün, leuchtend pink, alles in einem Farberguss. Aber auch sehr, sehr offene Menschen. Tatsächlich merkt man aber, dass es halt ein kommunistisches Land ist. Das heißt, dass die Leute teilweise erstens Wertmarken haben, im Supermarkt einkaufen, war tatsächlich gar nicht mal so einfach, weil du warst da drin, von den 20 Regalen waren 10 voll, davon waren 8 mit Tomatenreserven und die anderen 2 war halt das, was halt gerade da war. Und ich hatte tatsächlich auf Kuba die ganze Zeit auch kein Internet. Es gibt so bestimmte Hotspots, wo man dann sich Internetkarten verkaufen kann. Dann ist aber trotzdem die Frage, funktioniert es gerade? Also da ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Also es war aber auch schon 2017, das heißt, mittlerweile sind ja auch schon wieder ein paar Jahre vergangen. Seitdem ist es, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Aber das war tatsächlich unfassbar schön, der Aufenthalt. Irgendwie auch ganz entschleunigend, weil ich halt auch, als ich dann nach Kuba geflogen bin, meinen Eltern geschrieben habe: so, sorry Leute, ich habe jetzt 3 Wochen kein Internet, mir wird es gut gehen. Aber wundert euch nicht. Und das war mal ganz spannend, das Reisen auch einfach nochmal ohne Handy zu erleben, ohne Google Maps, das mir zeigt, wo ich jetzt lang muss oder wo ich mir ein Uber rufen kann oder wo ich meine Reservierungsbestätigung irgendwo aufzeigen kann.
Ich mache das grundsätzlich so, wenn ich gerade auch meine Söhne besuche. Die 4, 5 Tage, die ich da bin, das Handy kommt in die Ecke. Das ist auch, mir hat auch mal einer gesagt, wenn du überall immer alles fotografierst, entwertest du den Augenblick. Und wir haben ja auch welche, die sehr selten, aber die haben dann immer so die Hotspot Neuseeland, Australien. Und da reisen die ringsrum, Hauptsache, um diese Hotspots zu fotografieren und diese bei Instagram hochzuladen, damit die Freunde zu Hause ablassen vor Neid. Aber ich sag mal so, das ist doch mein Jahr. Warum muss ich immer alles fotografieren? Und das sind eben alle so Dinge. So, du bist dann von Kuba, bist du dann zurück nach Deutschland. Ich habe auf meiner Liste, wir hatten uns ja schon mal im Vorfeld
Genau.
unterhalten, Südafrika. Warum Südafrika? Haben da nicht deine Eltern genügend Ängste gehabt, wo du nach Mexiko bist? Jetzt muss es auch noch Südafrika sein. Wieder
Ja.
schlaflose Nächte.
Nee, nicht mehr.
Warum? Wie lange?
Meine Eltern haben dann gelernt, ach, das Kind ist aus Mexiko wiedergekommen. Okay, scheint zu funktionieren. Ach, du bist schon wieder weg. Okay, wohin jetzt? haben sie sich dran gewöhnt. Nee, tatsächlich Südafrika. bin ich jetzt dieses Jahr im März erst gewesen. Da bin ich auch mit Wales hingeflogen, weil wir neben der Freiwilligenarbeit und den Work-and-Travel-Programmen auch noch die Way-Changer-Reisen ganz neu im Programm haben. Das sind quasi 12, 13-tägige Rundreisen, wie man es halt kennt, mit einem Tourguide, mit einem Transport, dass man halt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten oder Orte abklappern kann. Aber zusätzlich sind halt auch Coaches dabei, dass wir halt auch ganz, ganz großer Mehrwert nochmal so in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen können. Und da hatten wir halt im März unsere allererste Reise in Südafrika und die habe ich begleitet. War da in Eswatini, also ehemals Swasiland, und dann vor allen Dingen im Krüger Nationalpark unterwegs, was für mich auch wieder ein kleiner Traum war, weil meine Lieblingstiere die Elefanten sind. Ich habe auch immer noch die Kette aus Südafrika mit einem kleinen Elefanten dran. Kann man im Podcast jetzt nicht sehen, aber sie ist da. Genau.
Wunderschön, wunderschön.
Genau, und dann waren wir danach, habe ich auch noch unser Wildlife-Projekt im Greater Kruger National Park besucht und mir da mal angeschaut, was unsere Volontäre vor Ort da so genau machen.
Da warst du sozusagen das Leitbild einer gereiften Persönlichkeit bei eurer Reise.
Manchmal komme ich mir auch vor wie 8, wenn, vor allen Dingen, wenn ich mich dann wieder wie so ein kleines Kind drüber freuen kann, wie schön die Sonne gerade untergeht, aber ja.
Ja, Anna, bleibe immer Kind. Das ist so das Wunderbare.
Nicht
Manche,
nur ich, ne? Auch
manche.
alle Zuhörer hier draußen, bewahrt euch euer inneres Kind.
Ja, ansonsten, das ist ja gerade das Schöne. Und ich freue mich dann auch immer auf jetzt auf meine Enkel in England, 5 Jahre, 2 Jahre. Dann gehe ich in ihre Welt. Dann bin ich Kind. Und deshalb verstehen wir uns so gut. Ja, ich will denn da jetzt in die meine Lebenserfahrung alles mitteilen.
Ja.
Was unterscheidet die Südafrikaner, die Menschen, von Mexikanern, von Neuseeländern, von Deutschen? Was haben die für eine Eigenart, wo du sagst, das zeichnet sie aus?
Tatsächlich dadurch, dass wir ja sehr, sehr viel im Krüger Nationalpark gewesen sind, waren wir sehr viel in unserer eigenen Gruppe, dass wir halt von den Südafrikanern an sich gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommen haben, halt außer Guides, die Fahrer, die uns halt begleitet haben. Was ich aber auch festgestellt habe, ist dort, dass auch eine unglaubliche Lebensfreude dort herrscht und allen Gelegenheiten dann wieder irgendein Lied angestimmt wurde, was dann gesungen wurde, oder die sich auch immer wieder einen Scherz draus gemacht haben, uns auf ganz liebenswerte Art und Weise zu veräppeln, gerade wenn sie versucht haben, uns ihre Sprache beizubringen oder einzelne Wörter beizubringen und wir es halt nicht richtig betonen konnten. Das war total herzlich.
Südafrika und Südamerika, das ist mir aufgefallen. Die Teilnehmer, die dort zurückkommen, haben sich, wie gesagt, unsterblich in die Mentalität der Menschen verliebt. Hauptsächlich die Warmherzigkeit. Südamerika auch deshalb, weil die dort funktionierende Großfamilien kennenlernen, was sie fantastisch finden. Das gibt's ja so in Deutschland zum großen Teil nicht mehr. Ja, jetzt nehmen wir die letzte Station in Angriff. Du bist vor kurzem aus Peru zurück.
Ja.
Das ist ja
Ja.
auch eine wunderbare Sache. Was hast du in Peru gemacht? Sicher wieder einzigartige Abenteuer erlebt.
Auf
Erzähl
jeden
mal.
Fall. Bin jetzt im Oktober erst aus Peru zurückgekommen. Also ich war 3 Wochen vor Ort. Ich bin gereist, habe sehr, sehr viel gesehen und bin natürlich dann auch in Cusco bei unseren Projekten gewesen, habe dort in der Freiwilligenarbeit reingeschaut, habe im Way's Home gewohnt und gelebt und da auch mal so ein bisschen die Vibes mitgenommen und bin ehrlicherweise auch hier wieder, ich sage immer das Gleiche, ne? Ich bin immer super beeindruckt. Auch von Peru, da habe ich tatsächlich so ein bisschen mein Herz verloren, was auch daran lag, dass mir die peruanische Kultur dann doch in Teilen wieder recht vertraut gewesen ist, weil ich ja so lange in Mexiko gewesen bin. Und dann gerade die Inka, die Maya, da gibt es schon einige Parallelen, auch in der Geschichte, auch in der Kultur, in der Herzlichkeit der Menschen. Als ich durch die Straßen gelaufen bin, dachte ich so, oh Gott, krass, das kommt mir total vertraut vor, weil in Mexiko habe ich das so gelebt und ja, auch die Peruaner sehr, sehr herzlich, sehr offen. Sie sind sehr verbunden mit Pachamama, mit der Mutter Erde. Also da haben sie nochmal einen ganz anderen Bezug. Also auch das Thema Ahnen, Schamanentum, also dieses ganze Spirituelle ist da noch sehr ausgeprägt. Was wir hier in unserer hochentwickelten Gesellschaft viel mit Technik, immer mehr, immer weniger gut funktioniert in Deutschland, gar nicht mehr so am Hut haben. Aber das war einfach nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt, was auch dazu geführt hat, dass halt auch die Peruaner wieder so entspannt waren. Und eins, was sie immer wieder zu mir gesagt haben, egal wen ich jetzt getroffen habe, war halt so, ey Anna, go with the flow. Das wird schon, das passt schon. Es kommt, das Leben lebt, es hat seine eigenen Wege. Und das war auch wieder ganz andere Berührungspunkte und ganz andere Ansichten, die ich immer aufsehe wie so ein Schwamm, weil ich das so spannend finde.
Ich glaube, ich habe peruanische Wurzeln. Ich sage immer, das Leben ist vorbestimmt. Ich habe da schon so viele Beispiele, auch weil ich viel mit Unterbewusstsein arbeite, auch was Bildungsstock betrifft, aber ich habe so viele Beispiele. Ich habe das auch immer meinen Söhnen so rübergebracht. Irgendwo ist das Leben vorbestimmt.
Also
Guck
vielleicht
mal.
solltest du mal nach Peru.
Ja, ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, weil die haben immer Lotto gespielt. Und dann hat sie gesagt, oh, Horst, wir gewinnen nie was. Und dann habe ich gesagt, Mutti, alles kommt zu denen, der warten kann. Und dann hatten sie mal einen Fünfer. Na gut, das war jetzt nicht die große Ausschüttung, aber du, das Leben ist schon vorbestimmt. Eins muss ich dich noch fragen, warum sollte man Freiwilligenarbeit in Peru machen und nicht in Mexiko zum Beispiel? Alle schöne Länder, alle wunderbaren Menschen, aber was ist vielleicht der Unterschied? Ich würde mal sagen, das Wetter spontan.
Ja, es kommt halt drauf an, wo man ist. Also unsere Projekte sind halt in Cusco. Das heißt, gerade wenn man sagt, hey, mir ist es super wichtig oder irgendwie so die sieben modernen Weltwunder finde ich total spannend. Machu Picchu ist da ja direkt. Das heißt, gerade Cusco ist ein ziemlich guter Ausgangsort, so eine kleine Adventure Capital, sage ich jetzt mal, heißt, man kann super, super viel von dort machen. Es gibt natürlich wahnsinnig vielseitige Freiwilligenarbeitsprojekte im sozialen Bereich, für Straßenhunde, im Wildlife-Bereich, aber auch in der Freizeit. Man kann den Machu Picchu besteigen, die Rainbow Mountains, die sind ja auch auf 5000 Metern Höhe, bin ich auch gewesen. Die Alpakas, ich war auf einer Alpaka-Farm, habe mir das mal angeschaut, hey, wie werden die Tiere gehalten, wo kommt die Wolle her, was ist der Unterschied? Auch irgendwo mitten im Outback, im Nirgendwo. Und Peru ist tatsächlich touristisch gesehen noch nicht so wie Mexiko. Das heißt, klar, in Cusco gibt es viel Tourismus, aber ansonsten, wenn ich jetzt irgendwo gewesen bin, sind mir relativ wenig Touristen begegnet, was ich persönlich sehr, sehr angenehm gefunden habe. Und ja, von daher finde ich die Lage von Cusco und den Projekten einfach fantastisch. Und das Essen. Oh mein Gott, Horst, das Essen. Auch für Vegetarier geeignet und zwar einfacher als in Mexiko.
Also die jungen Leute, die uns jetzt zuhören, fällt mir spontane Empfehlung ein. Studiert Tourismusmanagement, bewerbt euch bei WEERS. Ihr braucht nie wieder
Wir
Urlaub.
suchen immer.
Ihr braucht nie wieder Urlaub, weil das fällt alles unter Dienstreisen.
Ja, ne? Also wir scharren hier immer alle mit dem Hufen, wer als nächstes irgendwo hin darf. Und die Reisepläne für nächstes Jahr stehen ja auch schon.
Okay, wir sind am Ende. Was haben dir die Auslandsaufenthalte gebracht? War es vergeudete Zeit, wie vielleicht manche Neider sagen würden? Oder war es Mehrwert ohne Ende?
Mehrwert ohne Ende. Ganz klare Kiste. Nein, also das ist halt immer so das Ding. Es sind immer alle so, ah, du bist jetzt aus dem Ausland wieder da. Und was hat es dir gebracht? Und dann stehst du da und denkst so, also man lernt ja so, so viel über viele Jahre, einen sehr langen, großen Zeitraum. Und das sind halt einfach, ich nehme andere Blickwinkel rein. Ich bin erstmal aus meiner eigenen Routine, meinem eigenen Alltag raus. Ich treffe eigene Entscheidungen. Ich kann mir meinen Alltag selbstständig gestalten, so wie ich ihn haben will und nicht so, wie er immer gewesen ist. Das heißt, mir fällt es unfassbar schwer, genau zu beschreiben, was es ist, aber ich weiß, als ich aus meinem Auslandsjahr wiedergekommen bin ich bei meinem alten Arbeitgeber, als ich ja studiert habe in Bremen, da habe ich ja einen Nebenjob gehabt und bin da wieder hin, wollte da wieder anfangen, habe mich dann dahingesetzt, wir haben so ein bisschen geschnackt und dann guckt mich mein alter Chef an und sagt so, boah, ich kann es nicht greifen, aber du bist anders. Und dann hat er kurz überlegt und dann hat er gesagt, glaube, du bist selbstbewusster. Ich glaube, das ist es, was du ausstrahlst, dass du mehr Selbstbewusstsein ausstrahlst, du bist mehr bei dir. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Man lernt super viel, der eine geht mehr in die Richtung, der andere mehr in die Richtung, aber am Ende des Tages ist ein Auslandsaufenthalt eine unfassbare Möglichkeit, einfach mal verstärkt bei sich selbst anzukommen, so hey, was will ich eigentlich, weil ich es möchte und nicht, weil ich es immer schon so gemacht habe. Und das kann halt nochmal ganz neue Perspektiven, Blickwinkel öffnen. Wie viele sind im Ausland gewesen, haben vorher gesagt, ich studiere soziale Arbeit und sagen dann, ah nee, gar nicht, meinte ich mal was ganz anderes.
Ich habe mich mal 2 Jahre mit Unterbewusstsein beschäftigt, deshalb arbeite ich auch viel mit Unterbewusstsein. Wäre normalerweise ein Schulfach, weil es hochspannend ist. Und da ist es so, das meiste nimmst du ja gar nicht bewusst auf, wenn du im Ausland bist. Aber dein Unterbewusstsein nimmt alles auf. Und das wird dann abgespeichert, sortiert und so weiter. Und das äußert sich in Gefühlen und Körpersprache. Deshalb sagen ja auch die Unternehmer, beziehungsweise ich merke auch, wenn jemand ein Auslandsjahr gemacht hat, wie die durch die Tür kommen, wie die lächeln, die Mimik, wie sie sich artikulieren. Und das ist eben dieses ganze Paket, was du im Auslandsjahr bekommst. Liebe Zuhörer, Sie können ja Anna nicht sehen, aber Sie wären begeistert von dieser jungen, selbstbewussten, gut aussehenden Frau.
Ist ja
So, die
mehr.
letzte Frage, die ist wohl fast schon, ja, beantwortet. Würdest du rückblickend irgendetwas anders machen wollen?
Wäre gerne länger in Neuseeland geblieben. Ich bin 7 Monate da gewesen, weil ich zur Uni zurück musste. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich zurückgeflogen bin. Aber das hole ich jetzt hier nach. Ich bin ja nächstes Jahr wieder da, von daher. Genau, nee, also ich kann immer nur einen empfehlen, macht es, steht ein für das, woran ihr glaubt, was ihr wollt, weil genau das ist der Weg.
Das waren schöne Worte. Die letzten Worte zum Sonntag oder wie man so schön sagt. Liebe Anna, es hat wunderbar Spaß gemacht. Ich hatte es so erwartet, weil, wie gesagt, du strahlst es jeden Tag aus. Bei jedem Telefonat merkt man, wie du dich freust. Ich
Ja,
danke
vielen lieben
dir.
Dank dir, Horst, dass du hier meine Podcast-Premiere mit mir durchgezogen hast, gell?
Ja. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Zuhörerin. Kommen Sie ganz einfach zu uns zur Beratung. Sie werden wunderbar betreut. Wir machen immer die Erstberatung. Unsere Mitarbeiter, unsere fantastischen Mitarbeiter bei unseren Partner Weers wie Anna, Rina und so weiter werden Sie super betreuen. Nehmen Sie an die Hand, wenn irgendwas ist. Sie können völlig entspannt in das Flugzeug steigen. Dafür stehen wir, wie es mal in der Werbung hieß, mit unserem Namen, Bildungsstock und Weers. Anna, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir bleiben in Verbindung und es gibt
Genau.
sicherlich wieder die Gelegenheit zu dem nächsten Podcast.
Lieben Dank dir, Horst. Eine ganz, ganz tolle Zeit in England, gell?
Alles klar. Ich bedanke mich, liebe Zuhörer, liebe Anna. Tschüssi.
Ciao.